Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und natürlich nur mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Genau so ist es. Guten Tag.
Thema heute, die First Fleet, also yes, die erste Flotte.
Ja.
Als praktisch also Hermes der Götterbote mit Schiffen zum ersten Mal. Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Wann könnte sie wohl gesegelt sein, diese First Flotte, diese die erste Flotte?
Das könnte es für eine erste Flotte. Und ich habe tatsächlich, wir machen hier keine Faxen, machen wir ja nie, aber ich habe nicht vorher gegoogelt, was das gewesen sein könnte, die First Fleet. Die ersten Auswanderer nach Nordamerika.
Ja, das ist schon mal
ganz. Das sind aber die Gründerväter, heißen die.
Aber Nordamerika ist ein schönes Stichwort, da kann ich nämlich jetzt einhaken, verstehst du,
wie wir das
gelernt haben in unserem Grundstudium Radio, dass du auf deinen Gesprächspartner eingehst und kein dummes Zeug erzählst, was du dir vorher aufgeschrieben hast.
So, das wusste ich nicht, wir haben ja zusammen nur Master gemacht, damals in Halle.
Genau. Also, Nordamerika ist schon mal richtig. Wir befinden uns am Anfang des 17. Jahrhunderts. Also das ist das Jahrhundert, wo die 16 davor steht. Mhm. Und in diesem Jahrhundert hat die britische Krone sehr viel Wert auf die Anschaffung und Erwerbung neuer Kolonien gelegt, weil sie ja dabei waren, dieses riesige Weltreich mit Hilfe ihrer großen Flotte aufzubauen und haben dann gesagt, okay, wir versuchen jetzt so viele Kolonien wie möglich sozusagen auf den verschiedenen Kontinenten zu erhaschen und sind also, ich lese das jetzt wirklich vor, in Virginia 1624, in Connecticut 1635 und in New Jersey 1664 aufgeschlagen, haben dort britische Kolonisten, also sagen wir ruhig Siedler, hingebracht, die das Land in Besitz genommen haben, es denen, die dort wohnen, abgenommen haben, sie teilweise als Sklaven und sonst wie Beschäftigte, sage ich jetzt einmal vorsichtig, sozusagen weiter beschäftigt haben. Und insgesamt handelt es sich um 13 britische Kolonien, die im Norden Amerikas im 17. Jahrhundert eingerichtet wurden oder erworben wurden oder ergattert wurden oder durch einen Krieg gewonnen worden. Das sind im Übrigen die 13 Sterne, die du an der amerikanischen Flagge siehst.
Genau.
So, Stars and Stripes.
Weiß man oder weißt du, über wie viele Menschen wir da reden? Weil was ich ja immer so faszinierend finde, ist, da kommen dann irgendwie so 7 Schiffe an, die spucken irgendwie 80 Leute aus und die rotten dann mal praktisch die Hälfte der Ureinwohner aus.
Ja, also es war jetzt, so viele waren es nicht, hat auch nichts mit heutigen Zahlen zu tun. Also es werden ein paar hunderttausend gewesen sein, die dann dort in diesen 13 Kolonien gelebt haben. Aber das waren halt die nordamerikanischen Kolonien an der Ostküste, die auch heute noch zu denjenigen Bundesstaaten zählen, die sozusagen sehr stark europäisch geprägt sind. Man nennt sie ja auch also New England States da oben Richtung Kanada, weil eben dort dann die britischen Kolonisten sofort natürlich den britischen Tee eingeführt haben und um 50 zu selbigem niedersetzten. Insofern war klar, also die breiten dort englisches Leben aus. Deswegen gibt es auch eine ganz enge Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien bis zum heutigen Tage.
Ja, alleine die Sprache.
Aber,
ne? Ich muss kurz noch einen Einwurf machen. Wir haben gesagt, das wären die Stars. Es sind natürlich die Stripes, also die rot-weißen Streifen waren die ersten Kolonien. Ich habe auch gesagt, ja, 13 Sterne. Und dann dachte ich nämlich, Moment.
Nein, Entschuldigung, das ist natürlich genau umgekehrt. Entschuldigung. wie auch, also mit Sternen und Streifen hin und her. Jedenfalls diese 13 Kolonien waren sozusagen der Anker des englischen Großreiches in Nordamerika. Dort gab es relativ viele Kolonisten und Briten halt, die nach Amerika ausgewandert sind, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Und die wurden über viele Jahre von Steuern und Abgaben relativ freigehalten, weil sie ja letztendlich Gutes für die Krone taten, indem sie das dort produzierte oder die Rohstoffe von dort nach England sozusagen übereignet haben. Jetzt kommt es, ein kleiner Einschub. Wir kommen auch gleich zur First Fleet, das schwöre ich. Gibt es einen siebenjährigen Krieg, der beginnt 1756 und endet 1763, in dem Krieg, das gibt Historiker, die sagen, es ist der Erste Weltkrieg, weil er eben an sehr vielen Stellen der Welt gleichzeitig stattgefunden hat. Und in diesem großen Krieg sind sowohl Frankreich als auch England involviert. Das Ganze endet 1763 im Frieden von Paris mit, ich sag mal, Vorteilen für Großbritannien oder für England und Nachteilen für Frankreich. Die müssen Kolonien abgeben, England bekommt neue hinzu. England kann sich in fernen pazifischen Gegenden festsetzen und so weiter. Also es ist schon ein relativer Machtzuwachs nach diesen 7 Jahren Krieg zu verzeichnen. Aber leider ist die britische Staatskasse leer. Und dann haben die sich überlegt in London, was machen wir denn jetzt? Und sind dann auf die sehr kluge Idee verfallen, die Kolonisten in Nordamerika mit Abgaben und Steuern zu erfreuen. Und zwar auf Zucker, auf Tabak, auf Zeitungen, auf Briefe, auf Porto, was weiß ich.
Also überall so Scheiß, wie wir heute auch haben. Leuchtmittelsteuer.
Steuern drauf. Genau. So, und dann ist der gemeine britische Kolonist, ich sag mal, allmählich in die in den Status des Zornes übergegangen und hat gesagt, das kann so nicht sein. In London sitzen die und machen irgendwas und wir müssen das dann ausführen. Haben dann gesagt, wir sind da gar nicht repräsentiert. Also da kommt dann der große Satz her, no taxation without representation. Mhm. Und das wiederum wurde in London als Anmaßung eingeschätzt. Und das wiederum führte dazu, dass die britischen Siedler einen Aufstand gegen die englische Krone inszeniert haben. Wir kennen alle das Schlagwort Boston Tea Party. Genau. Damit beginnt die amerikanische Unabhängigkeit und der amerikanische Unabhängigkeitskrieg und der schließlich von der britischen Krone 1783, wie soll ich sagen, akzeptiert werden musste. Damit waren diese ehemals britischen Kolonien Gründungsstaaten und Gründungsmythos der Vereinigten Staaten von Amerika, von Nordamerika. Und es hatte noch einen zweiten großen Effekt, weil nämlich die britischen Könige auf die feine Idee verfallen sind, Strafgefangene, derer sie wirklich keine Lust mehr hatten, ja, wo sie einfach sagten, die gehen mir derartig auf den Senkel, dass ich die hier weghaben will von meiner schönen Insel, dass sie diese Strafgefangenen holter die Polter mit einem Schiff in die amerikanischen Kolonien verfrachtet haben, um sie dort vergammeln zu lassen.
Ich dachte, die hätten die nach Australien geschickt.
Ja, warte doch ab.
Entschuldigung.
Mann.
Entschuldigung, ich habe nichts gesagt.
Ich sitze hier jetzt nur. Ist es so, dass sie diese nordamerikanischen Kolonien verloren haben, wie ich gerade versucht habe zu erklären, und haben dann gesagt, was machen wir denn jetzt? Jetzt lümmeln diese Leute, die wir gar nicht mehr haben wollen, hier in England rum und verfrachten sie zunächst einmal auf Schiffe auf der Themse. Das wiederum hat den Bowler-tragenden Londoner erbost.
Hotelschiffe!
Ich kann das nicht ertragen, wenn diese Katastrophenmenschen hier sind.
Flusskreuzfahrt mit Schwerverbrechern, sehr schön.
Genau, und ist man auch ziemlich brutal mit diesen Gefangenen umgegangen, weil man einfach keinen Bock mehr auf die Leute hatte. Die wurden dann auf diese Schiffe eingefercht, es waren katastrophale hygienische Umstände, es gab Gestank, Seuchen und Unruhen auf den Schiffen, das war alles nicht mehr tragbar. Und so wurde also gab es damals noch der Kolonialminister, beauftragt, einen neuen Verbannungsort zu suchen. Und die Wahl für einen neuen Verbannungsort fiel auf die Botany Bay. So, und jetzt ist die Frage, wo ist diese Botany Bay? Und da hattest du das Stichwort gerade schon gegeben. Es ist nämlich in Australien.
Heißt sie Botany Bay? Aber ich will ja nichts sagen.
Ich habe jetzt ich habe keine Ahnung. Sie kann auch Botany Bay heißen, ja. Jedenfalls wurde sie entdeckt von James Cook und auch von ihm empfohlen.
Oh, so. Die deutsche Botanikbucht. Das ist ja nett.
Ja, genau.
Das ist ja goldig.
Siehst du mal. So, und jetzt kommen wir zur First Fleet.
Ja.
Weil nämlich diese First Fleet, die sticht in See tatsächlich am 13. Mai 1787. Und zwar aus England und geht dann auf eine große Reise Richtung Teneriffa und Rio de Janeiro. Jetzt etwas kurz zusammengefasst, diese Reise.
Schon, die hatten es gut. Ich merk schon, ja.
Also jedenfalls, sie müssen natürlich Station machen, um Proviant und Ähnliches aufzunehmen. Sind dann irgendwann an der Südspitze Afrikas, gehen durch den Indischen Ozean und wenn man da also günstige Westwinde hat, dann wird man irgendwann Australien erreichen, was tatsächlich am 18. Januar 1788 passiert ist. Also es waren jetzt wirklich, 8 Monate, die unterwegs waren mit ihren Schiffen, ja. Und mit vielen Strafgefangenen an Bord, es waren einige tausend, es waren auch mehrere Schiffe, ich glaube 7 oder 8, Und da muss richtig viel los gewesen sein an Bord, weil das nicht nur eine Strapaze für alle Beteiligten war, sondern weil die Jungs natürlich auch keineswegs Kinder von Traurigkeit waren. Mhm. Und apropos Kinder, es wurden dann auch welche geboren auf diesen Schiffen.
Ja, die waren ewig lange unterwegs, ne?
Ja. Ja, was wollen wir auch sonst machen? Also insofern war das sozusagen eine relative Logik.
Wenn du da faul mit einem Schirmchen im Drink vor Teneriffa ankerst, was willst du da machen?
Ja, was willst du machen? Genau. Und also sind die dann irgendwann mit ihren Schiffen in der Botany Bay angekommen, in der Botanikbucht. Und es gab dann einen Marineoffizier namens Arthur Philip. Und der sagte, in dieser Bucht kann man nicht vernünftig ankern. Man kann auch nicht vernünftig hier leben. Und wir suchen uns irgendwie etwas Schöneres. Die segeln also noch mal ein bisschen weiter Richtung Norden. Da finden wir auch noch was. Und dann suchten sie und suchten sie und suchten sie und fanden tatsächlich eine sehr schöne Bucht namens Port Jackson. Und zwei Wochen, nachdem sie in Australien angekommen war, ging also die First Fleet genau in Port Jackson vor Anker. Und jetzt kommt der ganz große Knaller dieses Podcasts. Der damalige britische Kolonialminister. Weißt du zufällig, wie der hieß?
Winston Churchill.
Ja, Winston Churchill, der ist zwar genauso alt wie ich, aber er war da noch nicht geboren. Zweite Chance.
Der damalige britische Kolonialminister, wie hieß er? Wie hieß die Bucht?
Der hat den Namen einer großen australischen Stadt.
Perth.
Nein.
Sydney.
Der hieß damals Thomas Sydney. Und man ahnt es schon, an dieser Stelle wurde die Stadt Sydney gegründet. Und heute ist das die größte Stadt und die Ankunft dieser First Fleet. Und das ist etwas, was ich wirklich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht verstehe, ist der heutige Australia Day, ein Nationalfeiertag.
Warum verstehst du das nicht? Also, weil ohne das.
Ja, das kann ich dir sagen, warum ich das nicht verstehe. Weil die sind mit 10 Schiffen da angekommen, sagen wir mal. Es geht weiter bis 1791. Also es kommen immer solche Flotten da an, mit jede Menge Strafgefangene, mit fiesen Blicken und schweren Straftaten auf dem Buckel. Und die bevölkern jetzt auf einmal Australien. Dort leben aber schon Leute, nämlich die Aborigines und vielleicht auch noch viele andere. Also, man muss im Grunde genommen sagen, da kommt so eine Art zweite Besiedlung des Kontinents mit Leuten, wo du vielleicht am Abend eher einen Bogen drum machen würdest. Und insofern hatte ich mir gedacht, dass die dann gar nicht so fröhlich sind, dass also die Engländer ihre verurteilten Strafgefangenen, Mörder, Kinder, Schänder und was da alles so rumgelaufen ist, einfach mal eben nach Australien entsorgt haben. In der Hoffnung, dass sie sich dort zu Tode langweilen oder sonst irgendwas machen, jedenfalls nicht mehr nach England zurückkommen und das ganze Problem dann sozusagen auf die Einwohner Australiens abwälzen.
Wann haben die denn diesen Tag zum Nationalfeiertag erkoren? Weil was ich ja auffällig finde, ist, dass obwohl es eine im Grunde Gefangenenkolonie war, Australien, dass das eine vergleichsweise friedliche Gesellschaft geworden ist.
Ja, das ist tatsächlich so. Das stimmt. Das ist tatsächlich auch was ich sozusagen nicht so ganz verstehe. Aber vermutlich liegt die Lösung darin, dass diese Menschen, die dort ankamen, auf sozusagen gleichem Stand waren wie die Einwohner, die dort schon lebten. Also es gab nicht genügend Zugtiere, man konnte keine vernünftige Landwirtschaft betreiben, weil einfach keine Hilfsmittel da waren. Es war wenig zu erwirtschaften auf diesen Feldern, also hatten alle irgendwie immer Hunger. Gleichzeitig aber haben sie nicht die Essgewohnheiten der Aborigines übernommen, weil sie nicht wussten, was mit den einheimischen Pflanzen nun wirklich los ist, wenn sie die essen. Aber so ganz klar scheint das nicht zu sein. Also die Wissenschaft hat dann noch nicht rausgefunden, warum es zu dem kommt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Jedenfalls klar ist, bis 1791 ist die erste große Welle. Das letzte Schiff mit weniger Menschen an Bord kommt 1868 an. Und in dieser Zeit, da sagen wir mal rund 80 Jahre, sind 160.000 Männer und Frauen nach Australien verbracht worden. Und dort haben sie Kinder gezeugt und Spuren bis in die Gegenwart hinterlassen. Das heißt, bis zum heutigen Tage gibt es natürlich Nachkommen jener Männer und Frauen, die damals als Strafgefangene nach Australien gekommen sind. Und das ist tatsächlich sozusagen, sie sind die Nachkommen der Menschen, die dem Kontinent den Namen gegeben haben, nämlich früher hieß es Strafkolonie Australien. Das ist natürlich auch koloniale Arroganz der Briten gewesen, aber so hieß das halt eine Zeit lang. Und insofern ist, finde ich das extrem erstaunlich, dass das so friedlich ja vonstatten gegangen ist, wie man es jetzt tatsächlich in Australien bewundern kann, muss man wirklich sagen.
Wie ist es denn, das, ich weiß tatsächlich kaum was über die Aborigines, aber die sind auch nicht in einer solchen Masse niedergemetzelt worden wie in Nordamerika, oder?
Nein, gar nicht.
Also sie sind an Krankheiten gestorben, wie blöde.
Ja, natürlich.
Das ja. Aber dass da irgendwie tatsächlich so Völkermorde stattgefunden haben wie in Nordamerika, was ganz witzig ist, die Verbrecher machen keinen Völkermord, die guten Christenmenschen aber sehr wohl.
Ja, ne? Ja. Schon, also sie haben das versucht, so ein bisschen auf die Kolonien, die da auf der, also Sydney und New South Wales, das war ja im Südosten, ist das in Australien, dann gibt es, vor Melbourne ist das gelegen, die Insel Tasmanien. Genauso auf den Norfolk Islands im Pazifischen Ozean. Dort sind Strafgefangene auch hingeschickt worden. Die mussten dort Zwangsarbeit verrichten. Oder im Falle Tasmaniens haben sie die Besiedlung der Insel begonnen. Das ging teilweise gut, teilweise nicht so gut. Aber trotzdem ist es vergleichsweise jetzt tatsächlich zu die Besiedlung Afrikas oder die Versklavung Nordamerikas, die Verschiffung von Sklaven nach Nordamerika, wo du dann also ja tatsächlich Völkermord siehst und auch an den Einheimischen in Nordamerika, also indigenen Völkern, die wir hier landläufig als Indianer bezeichnen. Also all diese Dinge sind tatsächlich da nicht aufgetreten. Und das dürfte auch der Grund sein, warum eben dieser Australia Day heute noch daran erinnert, dass die damals gekommen sind. Ja. Und im Grunde genommen ja für alle ein Feiertag ist. Und genauso wie wir früher den 17. Juni hatten wegen der DDR oder jetzt den 3. Oktober. Also das ist, ich finde das schon extrem erstaunlich und auch bezeichnend und wahrscheinlich auch charakterisierend für Australien.
Wobei, ich überfliege gerade nur kurz den Wikipedia-Eintrag zu den Aborigines nach 1788. So richtig gut behandelt haben sie die auch nicht, muss man noch dazu sagen. Also es gab nicht diese Völkermorde wie in Nordamerika, aber wirklich gut behandelt haben sie die auch nicht. Aber schon gemessen daran, wer da eingewandert ist, hätte man was ganz anderes erwartet. Ja,
absolut. Ja, also es gab Reibereien und es gab auch Mord und Totschlag, keine Frage, aber das waren halt nicht systematische Vernichtungsaktionen, sagen wir es mal so. Und insofern ja, also friedlich war es in dem Sinne vielleicht, wie wir uns das heute vorstellen, nicht, aber es war eben auch nicht so schlimm wie sonst.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 23. Januar 2023 auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.